Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Mein Name ist Efi, ich bin selbst Mama und arbeite als Hebamme und Yogalehrerin. Wir sprechen heute darüber, wie du zum einen den Geburtstermin deines Kindes selber berechnen kannst und wie eine Schwangerschaft insgesamt eingeteilt wird, welche Termine laut Mutterschaftsrichtlinien in welchem Trimester auf dich zukommen, damit du eine gute Übersicht über deine Schwangerschaft hast. Joyful Mama, dein Hebammen-Podcast, rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die spannende Zeit mit Baby. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass diese Folge von der Firma Eucerin gesponsert wird. Heutzutage leidet beinahe jedes fünfte Kind oder Baby an Neurodermitis, wofür bisher keine Heilung bekannt ist. Regelmäßige intensive Hautpflege, eine sorgfältig ausgewählte Behandlung mit Arzneimitteln und natürlich ganz viel Liebe und Geduld können dabei helfen. Eucerin bietet Produkte für die Reinigung, Basispflege und SOS-Pflege. Neu gibt es jetzt im Sortiment Atopi Balsam, der superschnell einzieht, und Juckreiz-Spray, welches bei Kindern ab 3 Jahren eingesetzt werden kann und den Juckreiz in nur 60 Sekunden deutlich reduziert. Die regelmäßige Anwendung von Eucerin Atopi-Produkten ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Pflege von atopischer Haut und kann helfen, die schubfreien Phasen zu verlängern. Hauterscheinungen wie Trockenheit, Rötung, Rissbildung und Verdickung werden gelindert, Juckreiz und die Infektionsgefahr werden reduziert. Für kurze Zeit erhält man zum Kauf der Produkte in österreichischen Apotheken und auf vamida.at, das ist vamida.at, das supersüße Kuscheltier Anton gratis zu den Produkten dazu. Zusammen mit Eucerin Atopi-Produkten hilft Anton und ist ein treuer Begleiter für die kleinen Neurodermitis-Patienten. Das wohl oft erste Anzeichen einer Schwangerschaft ist in der Regel das Ausbleiben der Regel der Periodenblutung. Und egal, ob geplant oder nicht, aber wenn die Blutung ausbleibt, kommen die meisten Frauen ins Rechnen, machen dann meist einen Schwangerschaftstest und ja, wenn dieser positiv ausfällt, verändert sich irgendwie zumindest innerlich auf einmal alles. Du weißt, dass du Mama wirst und dass in deinem Körper gerade ein kleiner Mensch heranwächst. Für die meisten Frauen geht es dann zeitnah zum Frauenarzt, um die Schwangerschaft zu bestätigen. Und gemeinsam geht man dann in der Regel in diesem Gespräch einmal die medizinische Vorgeschichte durch. Und je nach Schwangerschaftswoche, in der man dann schon ist, wird direkt Blut abgenommen und entsprechend auch der Mutterpass angelegt. Man spricht hier mit dem Frauenarzt in der Regel. Man kann das Ganze auch mit der Hebamme machen, aber für die meisten Frauen ist der Ersttermin eigentlich beim Frauenarzt. Also man spricht über die letzten Zyklen, wie die waren, von der Länge, vom Abstand. Wurde vielleicht die Pille auch gerade erst abgesetzt oder wie auch immer man sonst verhütet hat. Und dann wird gemeinsam der Geburtstermin des Kindes berechnet. Und hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt einmal kurz mit euch durchsprechen möchte. In der Regel wird der Frauenarzt oder auch die Hebamme nach der letzten Periodenblutung fragen. Und dann wird hier über den ersten Tag der letzten Periode als Grundlage der Geburtstermin vom Baby berechnet. Viele Frauen wissen einfach gar nicht genau, wann der Konzeptionstag war. Wenn doch, kann man das natürlich als super Anhaltspunkt auch in die Berechnung mit einfließen lassen. Eine Möglichkeit, den Termin zu bestimmen, ist die sogenannte Nägele-Regel. Damit kannst du im Grunde den Geburtstermin deines Babys ganz einfach auch im Kopf ausrechnen. Und dafür nimmst du den ersten Tag deiner letzten Periodenblutung, addierst zu dem Datum 7 Tage dazu und dann zieht man 3 Monate ab. Und nicht vergessen, das Baby kommt natürlich in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Also vielleicht ein bisschen konkreter als Beispiel, wenn wir jetzt annehmen, deine letzte Periodenblutung war am 5. August 2019. Wenn du hier jetzt 7 Tage addierst, kommst du auf den 12. August. Davon ziehen wir 3 Monate ab und dann erhältst du den 12. Mai und dann entsprechend im Jahr 2020. Und diese Regel kann auch angepasst werden, wenn deine Zykluslänge zum Beispiel nicht genau 28 Tage lang ist, sondern nehmen wir mal als Beispiel vielleicht 31 Tage lang ist, dann würde man entsprechend diese 3 Tage auch hinzuaddieren. Und aus unserem Beispiel wäre das dann wieder der 5. August als Basisdatum von der letzten Periodenblutung plus 7 Tage wäre der 12. August plus die 3 Tage, die der Zyklus länger ist, wäre dann der 15. Und dann entsprechend runterbrechen die 3 Monate, kommen wir auf den 15. Mai 2020. Und das Gleiche halt entsprechend auch, wenn dein Zyklus ein bisschen kürzer ausfällt, dann würde man die Tage entsprechend abziehen. Da Kinder sich in den ersten Wochen der Schwangerschaft alle sehr, sehr ähnlich entwickeln und man ja sie auch noch sehr gut ausmessen kann, wird beim Frauenarzt eigentlich in der Regel für die Berechnung der Ultraschall genutzt oder zumindest mit hinzugezogen. Und anhand dessen, das kann man dann direkt auch beim Ultraschall sehen, der misst da verschiedene Sachen aus und dann wird da auch direkt der errechnete Geburtstermin mit angezogen. Ohne Ultraschall und vor allen Dingen auch bei Hebammen einfach sehr verbreitet, kann man das mit einem sogenannten Gravidarium auch ausrechnen. Das ist so eine runde Doppelscheibe mit ganz, ganz vielen Strichen drauf und Monaten und entsprechend auch den Schwangerschaftswochen. Vielleicht hast du das bei deiner Hebamme schon mal gesehen oder auch bei deinem Frauenarzt. Und hier kann man durch Drehen der Scheibe sowohl den ersten Tag der letzten Regel als auch den Konzeptionstermin einstellen und dann anhand dessen sehen, wann der errechnete Geburtstermin ist und ebenso halt auch, in welcher Schwangerschaftswoche sich die Frau momentan befindet, was super praktisch ist später für zum Beispiel die Vorsorgeuntersuchung, dass man dann einfach sehen kann, ich drehe meine Scheibe, welches Datum haben wir heute, was ist der errechnete Termin der Frau und dann weiß ich genau, in welcher Schwangerschaftswoche die Frau jetzt ist. Das wird euch dann bei den Vorsorgeuntersuchungen immer mal entgegenkommen, dass vorne auf der Seite, wo diese vielen Spalten sind, eingetragen wird zum einen das aktuelle Datum und dann ist immer die Frage nach der Schwangerschaftswoche. Manchmal wird das einfach mit der aufgerundeten Woche angegeben und du bist dann, sagen wir mal, in der 12. Schwangerschaftswoche. Aber in der Regel ist die Angabe die genauere und dann wärst du vielleicht in der 11+3. Schwangerschaftswoche, was der 12. Woche entspricht. Da sind immer viele so ein bisschen verwirrt. Also das wird quasi aufgerundet, dass man die vollen Wochen nimmt plus die Tage. Und wenn du jetzt 11 volle Wochen hast plus 3 Tage, dann spricht man davon, dass du in der 12. Schwangerschaftswoche bist. Aber wenn man es explizit hinschreibt, dann wäre das 11+3, jetzt nur mal als Beispiel genommen. Sobald nun der errechnete Geburtstermin feststeht, richten sich danach zahlreiche andere Termine. Also du hast Termine bei deinem Frauenarzt und oder bei deiner Hebamme, Termine für Blutuntersuchungen oder Ultraschall, gegebenenfalls auch noch im Krankenhaus anstehen. Also die Zeit bis zum Mutterschutz geht vermutlich deutlich schneller rum, als du so am Anfang vermutest. Und dann starten wir einfach mal mit den Ultraschalluntersuchungen, so als Eckdaten. Vorgesehen sind nach den Mutterschaftsrichtlinien bei einer physiologischen Schwangerschaft 3 Ultraschalltermine. Und zwar als erstes zwischen der 9. und 12. Schwangerschaftswoche, dann kommt der 2. größere Schall zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche und der letzte Ultraschall eigentlich ist dann zwischen der 29. und 32. Schwangerschaftswoche vorgesehen. Der mittlere Termin ist in der Regel das sogenannte Organscreening. Hier wird, wie der Name ja schon vermuten lässt, sehr ausführlich nach allen Organen des Kindes geschaut. Manche Frauenärzte verweisen für diesen Termin auch zu einer anderen Praxis, die zum Beispiel bessere Ultraschallgeräte hat oder sich einfach genau auf diesen Bereich spezialisiert hat. Also da für den Termin solltest du auf jeden Fall ein bisschen Zeit einplanen und gerne halt auch deinen Partner, deine Partnerin mitnehmen, weil man da in der Regel sehr viel sehen kann und je nach Arzt auch relativ viel erklärt bekommt, was durchaus sehr spannend sein kann. Dann hast du für den gesamten Verlauf deiner Schwangerschaft sogenannte Vorsorgeuntersuchungen. Die hast du anfangs alle 4 Wochen und ab der 30. Schwangerschaftswoche alle 2 Wochen. Entweder bei deinem Frauenarzt oder bei deiner Hebamme. Die Entscheidung liegt letztendlich, wenn bei dir soweit alles in Ordnung ist, bei dir. Und bei jeder Vorsorgeuntersuchung werden deine medizinischen Werte aufgenommen, also wie eben schon erwähnt, die aktuelle Schwangerschaftswoche, das Datum, dein Gewicht, dein Blutdruck, Urin wird getestet, ob da alles in Ordnung ist. Man schaut, ob du Probleme mit Wassereinlagerungen oder Krampfadern hast. Und natürlich wird auch geschaut, wie das Baby liegt, ob es wächst, wie es für die Woche vorgesehen ist, ob es Kindsbewegungen, Herztöne, also nicht nur gibt, sondern dass die sich auch im regulären Bereich befinden Und all diese Daten werden dann in deinem Mutterpass festgehalten und aufgeschrieben. Und so kann zum Beispiel auch bei einer wechselnden Betreuung die Hebamme oder der Frauenarzt direkt sehen, was sich zum letzten Termin verändert hat. Wenn für dich jetzt zusätzliche Tests in Frage kommen, wie zum Beispiel die Nackenfaltenmessung, Triple-Test oder andere nicht-invasive pränatale Tests, wird dich dein Frauenarzt oder deine Hebamme entsprechend individuell aufklären. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von deiner medizinischen Vorgeschichte ab, von deinen individuellen Wünschen letztendlich auch. Und in jedem Fall lass dir immer die Unterschiede von den jeweiligen Tests erklären, die Risiken und vor allen Dingen auch, was für ein Ergebnis du genau bekommst. Weil es bei vielen Tests einfach so ist, dass du letztendlich nur eine Wahrscheinlichkeit bekommst und kein exaktes Ergebnis. Und das finde ich immer ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich darüber einfach vorher im Klaren zu sein und dann nicht einen Test zu machen und nachher mit einer Wahrscheinlichkeit dazustehen und auch nicht so richtig zu wissen, was man damit jetzt machen soll. Also das wäre so der Ablauf bei einer Vorsorgeuntersuchung. Und dann hast du während deiner Schwangerschaft immer wieder Termine, oft dann halt auch in Verbindung mit den Vorsorgeuntersuchungen, bei denen dir Blut abgenommen wird, um verschiedene Werte einfach im Auge zu behalten. Also direkt bei der ersten Vorsorge ist es zum Beispiel gleich eine ganz schöne Menge, da wird deine Blutgruppe bestimmt, dann Rhesusfaktor, Eisenwert, Antikörper, Titerbestimmung von Röteln, Lewis und noch so ein paar mehr. Und auch die Ergebnisse werden dann in deinem Mutterpass eingetragen. Und auch nicht wundern, es ist dann relativ oft so, dass du den Termin beim Frauenarzt hast. Der bestätigt dir die Schwangerschaft, ihr rechnet den Termin aus, dir wird Blut abgenommen und den Mutterpass kannst du dann oft erst ein paar Tage später abholen, wenn entsprechend die Laborergebnisse wieder da sind und eingeklebt wurden. Genau. Und dann gibt es nochmal eine Blutabnahme zwischen der 24. und 27. Schwangerschaftswoche. Und grob in diesem Zeitraum, also letztendlich eine Woche versetzt, 25. bis 28. Woche, fällt in der Regel auch der Termin für den oralen Glukosetoleranztest, abgekürzt OGTT oder umgangssprachlich einfach der Zuckertest, wo man vorbeugend schaut, ob sich eventuell ein Diabetes in der Schwangerschaft entwickelt hat. Und dann wird zwischen der 34. und 36. Woche nochmal Blut abgenommen und auf Hepatitis B getestet. Und damit hast du dann eigentlich auch, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, alle regulär vorgesehenen Untersuchungen geschafft. Jetzt kann es natürlich sein, dass zum Beispiel dein Eisenwert bei einem Termin etwas kritisch war und man genau das daher ein bisschen engmaschiger kontrolliert. Oder wenn ein Titer negativ ausgefallen ist und man dies einfach über die gesamte Schwangerschaft weiter beobachten möchte. Und das sind so Fälle, das wird dir dein Frauenarzt oder deine Hebamme aber individuell erläutern, weil es einfach ja nicht bei jeder Frau gleich ist. Und an der Stelle möchte ich dich auf jeden Fall auch ermutigen, wenn da Dinge in deinem Mutterpass drinstehen, die dir einfach nicht sagen, wo du nichts mit anfangen kannst, weil du vielleicht nicht Medizin studiert hast, dann frag einfach nach und lass dir die entsprechend erklären. Denn alles, was in diesem Dokument steht, betrifft dich letztendlich und ist auch wichtig. Und daher solltest du auch genau Bescheid wissen, was das jetzt letztendlich heißt, wenn du zum Beispiel rhesusnegativ getestet bist vom Blut, was kommt da auf dich zu und was bedeutet das? Also da trau dich ruhig immer nachzufragen, bis du wirklich das Gefühl hast, du bist da jetzt die Expertin und weißt Bescheid. Dann solltest du dir im Kalender vormerken, dass zwischen der 34. und 36. Schwangerschaftswoche die Bescheinigung über den errechneten Termin nochmals bei der Krankenkasse und gegebenenfalls bei deinem Arbeitgeber eingereicht wird. Also du wirst ja wahrscheinlich schon vorher mit deinem Arbeitgeber gesprochen haben, allein schon wegen dem Mutterschutz auch. Und es ist dann einfach nochmal zeitnah vor dem errechneten Termin, dass es da nochmal eine Bestätigung gibt. Das wird dir dein Frauenarzt oder deine Hebamme ausstellen. Und das ist letztendlich gerade für die Krankenkasse wichtig, dass du dann entsprechend im Mutterschutz auch dein Geld bekommst, da sich das ja dann über Arbeitgeber und Krankenkasse ein bisschen anders aufteilt. Ab der 30. Schwangerschaftswoche, also bis dahin hattest du alle Vorsorgeuntersuchungen in einem vierwöchigen Abstand und ab der 30. Woche bist du alle 2 Wochen dran und da kommt dann häufig ab dem Zeitraum noch diese sogenannten CTG-Kontrollen mit dazu. CTG ist die Abkürzung für Kardiotokograph Und dieses Gerät zeichnet zum einen Wehentätigkeit auf, sofern da welche ist, und zum anderen die Herztöne des Kindes. Normalerweise wird die Frau dafür im Liegen ja etwa 30 Minuten lang verkabelt, und zu der regulären Vorsorge gehört eine CTG-Kontrolle nicht dazu. Das wissen ganz viele Frauen nicht, und das wird auch in vielen Praxen nicht so kommuniziert, sondern das steht dann einfach mit dazu, ah ja, Vorsorge, 32. Woche mit CTG-Kontrolle, ohne dass das irgendwie kommuniziert wird, was das ist und wieso und weshalb. Also auch da wieder, fragt nach. Es hat sich einfach so ein bisschen eingebürgert. Eigentlich bedarf es einer Indikation für eine CTG-Kontrolle. Also Indikation würde bedeuten, wenn du zum Beispiel Verdacht auf vorzeitige Wehentätigkeit hast oder extrem wenig Kindsbewegung oder. Wenn nichts davon gegeben ist und einfach bei dir alles in Ordnung ist, dann kannst du als Frau diese Kontrolle auch einfach ablehnen. Das finden die zwar in der Praxis vielleicht nicht unbedingt so super, aber letztendlich lass dir erklären, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Risiken, warum das Ganze letztendlich, und dann entscheide für dich, ob das ja so eine passende Idee ist. Dann wird ja allgemein in der Schwangerschaft so von der Einteilung häufig von den sogenannten Trimestern oder vom Triminon gesprochen. Und einfach mal, um das so ein bisschen klarer aufzuteilen, also die ersten 12 Wochen der Schwangerschaft, was ja viele auch so ein bisschen als die heikle Phase ansehen, die bilden das sogenannte erste Trimester. Hier nistet sich nach der Befruchtung eine Eizelle und Samenzelle in der Gebärmutter an. Die Plazenta bildet sich, Organe werden angelegt und beginnen so langsam dann auch ihre Funktion aufzunehmen. Der Embryo hat schon nach wenigen Wochen, ich finde es immer wieder krass, Augenlider und Fingernägel und beginnt sich auch da schon zu bewegen. Das kann man zwar noch nicht wahrnehmen, aber wenn man Glück hat, sieht man das mal im Ultraschall. Gliedmaßen sind angelegt und auch erkennbar ab der jeweiligen Woche. Und offiziell ist die Bezeichnung übrigens in den ersten Wochen Embryo. Und ab der 9. Schwangerschaftswoche spricht man dann von einem Fötus. Einfach mal so dazu gesagt. Und die Bezeichnung Fötus bleibt ja bis letztendlich zur Geburt des Kindes, wobei umgangssprachlich natürlich ja in der Regel vom Baby gesprochen wird oder vom ungeborenen Kind. Und ich kenne tatsächlich auch wirklich viele Familien, Frauen, die schon ganz früh so einen Kosenamen, Spitznamen für ihr Kind haben. Ob das jetzt das kleine Gummibärchen ist oder die Erbse oder sonst wie, das ist immer ganz süß. Also ja, das dazu. Dann ab der 13. Schwangerschaftswoche beginnt das zweite Trimester, also so die zweite, ja, es ist ja nicht die zweite Hälfte, sondern das zweite Drittel der Schwangerschaft. Und hier geht es für das Baby primär um die Ausreifung der Organe, Wachstum, Vermehrung von Nervenzellen im Gehirn. Die Sinnessysteme beginnen so langsam zu funktionieren oder einfach besser. Und das heißt, dass das Baby auch im Bauch jetzt viel, viel mehr von der Außenwelt mitbekommt. Also so Sachen wie hell, dunkel, wie laut ist es außenrum. Das ist am Anfang, können die zwar auch schon relativ früh hören und sowas, aber das ist alles noch sehr einfach gehalten. Und im zweiten Drittel ist das schon so, dass die Kinder sehr, sehr viel von außen einfach schon mitbekommen. Und im letzten Drittel, das ist dann von der 29. bis zur 40. Schwangerschaftswoche oder entsprechend auch darüber hinaus, wenn sich das Baby ein bisschen Zeit lässt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, hier ist dann so die finale Ausreifung aller Organe und stete Gewichtszunahme beim Baby. Und man kann dann auch beobachten, also manchmal sieht man das im Ultraschall richtig, aber man weiß, das Baby übt zum Beispiel über Schlucken von Fruchtwasser bereits zu verdauen. Es bewegt sich deutlich mehr, zumindest im ersten Teil. Gegen Ende ist dann natürlich der Platz einfach ein bisschen eingeschränkt und die haben dann schon mehr Kraft. Ich sage jetzt mal so ein bisschen mehr Wumms hinter den Bewegungen, aber das ist auch völlig normal, wenn das jetzt in den letzten Wochen der Schwangerschaft vielleicht ein bisschen weniger wird. Kindsbewegungen spüren die meisten Frauen übrigens in ihrer ersten Schwangerschaft so um die 20. Schwangerschaftswoche herum. Und in der Folgeschwangerschaft ist es oft schon ein bisschen früher, also manchmal auch schon so 17. Woche rum. Und das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie das Baby letztendlich im Bauch liegt, wie viel und wie kräftig es sich bewegt und letztendlich auch, wo die Plazenta sitzt. Also wenn du zum Beispiel eine Vordermannsplazenta hast, das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, das ist in deinem Mutterpass auf jeden Fall eingetragen, in der Regel nicht auf der Seite, wo du deine Vorsorgeuntersuchung dokumentiert hast, sondern eine weiter, wo die Ultraschalltermine drin sind, da wird dann irgendwo stehen, Plazenta sitzt irgendwie VW oder sowas, das hat ja nichts mit der Automarke zu tun, sondern steht für Vorderwand und ja, das ist ja für dich letztendlich auch einfach wichtig zu wissen und in dem Fall ist es oft so, dass man Kindsbewegungen zum Beispiel erst ein bisschen später spürt und auch oft, gerade auch später in der Schwangerschaft, nicht so heftig, wie wenn die Plazenta jetzt hinten sitzt, weil das ja einfach nach vorne zum Bauch hin so ein bisschen gepuffert ist. Ja, und damit hast du im Grunde einmal grob die Eckdaten einer Schwangerschaft. Du solltest für dich vielleicht noch im Kopf haben, dich wirklich so früh wie möglich um eine Hebamme zu kümmern und dich auch möglichst früh tatsächlich schon mit dem Thema Geburtsort auseinanderzusetzen. Das ist immer so ein bisschen albern, gerade im ersten Drittel, wenn man so denkt, oh Gott, ich bin gerade erst schwanger, ich weiß noch gar nichts. Oder auch im zweiten Drittel ist es für viele Frauen noch sehr, sehr, sehr weit weg. Aber auch hier ist es wichtig, gerade weil außerklinische Geburten nicht mehr so verbreitet sind. Es gibt nicht mehr so viele Kolleginnen, die das anbieten. Das heißt, da muss man sich dann oft auch wirklich sehr, sehr frühzeitig drum kümmern und die entsprechenden Hebammen kontaktieren, um dann noch unterzukommen. Ein Geburtsvorbereitungskurs, den kannst du im Grunde auch schon relativ früh raussuchen und buchen. Je nachdem, ob der Kurs jetzt an einem Wochenende ist oder über mehrere Wochen fortlaufend, ja, kannst du dann ein bisschen früher oder später mit beginnen. Ich würde dir empfehlen, dass du so etwa bis zur 35. Schwangerschaftswoche mit dem Kurs fertig bist, weil dann hast du zum einen noch etwas Zeit, so die ganzen Informationen sich einfach mal setzen zu lassen, vielleicht nochmal was nachzulesen oder wenn du irgendwelche Übungen bekommen hast, hast du für die halt einfach auch noch ein bisschen Zeit, kannst deinen Mutterschutz vielleicht auch einfach ein bisschen genießen. Denn in der Zeit vom Mutterschuss bist du ja gegebenenfalls auch nochmal in der Klinik, um dich für die Geburt anzumelden. Du packst deine Kliniktasche oder bereitest alles für die Hausgeburt vor. Also von daher, natürlich kann man auch einen Geburtsvorbereitungskurs so auf den ganz letzten Drücker machen. Hab aber auch im Kopf, vor allen Dingen auch, finde ich immer, wenn es in die Sommermonate gibt, gerade bei den Wochenendkursen, du wirst da relativ lange am Stück einfach sitzen und das ist am Ende der Schwangerschaft echt anstrengend. Von daher würde ich das eher nicht jetzt so auf die 38. Woche oder sowas schieben. Kann ja dann auch passieren, dass dein Kind ein bisschen früher auf die Welt kommt und einfach schon da ist, bevor du zu deinem Kurs gekommen bist. Genau. Und ich glaube, damit haben wir auch schon die wichtigsten Punkte durchgesprochen. Wenn dir noch irgendwas unklar ist oder du konkrete Fragen hast, kannst du mich super gerne einfach über Instagram unter joyfulmama-efi kontaktieren. Ich freue mich immer über Feedback, Fragen, Vorschläge zu neuen Themen für Podcast-Folgen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie doch gerne mit einer anderen Mama. Oder nimm dir gerne eine Minute Zeit, um eine Rezension auf iTunes zu schreiben. Ansonsten kannst du sehr gerne über meine Website www.joyfulmama.de nach meinen anderen Angeboten schauen und dich für meinen Newsletter eintragen. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Eucerin als Sponsor dieser Folge. Und ich wünsche dir weiterhin eine wunderbare Schwangerschaft und sag dann einfach mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge.